Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen ganz herzlichen Dank. Das war das Quartett des Musica Viva Vereins hier aus Leipzig. Ganz herzlichen Dank mit einer Macchia von Johann Sebastian Bach. Herzlich willkommen auf der Leseinsel Religion zum Thema Tod. Wo ist dein Stachel? Todesfurcht und Lebenslust im Christentum. Und ich stelle ihn kurz. Wird vielleicht besser? Können Sie mich gut hören oder? Gut, kurz unsere Diskutanten mit vor, die ein Buch mit herausgegeben haben, das wir Ihnen vorstellen. Tod, wo ist dein Stachel? Genau zum Thema unseres Gespräches. Das können Sie hier nachher an der Seite auch käuflich erwerben. Und zwar sitzt als Dame mit im Podium Cornelia Seidel. Sie ist sozusagen vielfältig in der Betreuung Sterbender unterwegs, kann man sagen. Zum einen als Hospizmitarbeiterin, zum anderen auch als geistliche Leiterin eines Ordens, kann man das so sagen. Oder im Werden ist der begriffen. Und zum Dritten auch darin, dass sie einfach Trauerrednerin ist, gerade auch in unserem heidnischen Umfeld, sozusagen die christliche Hoffnung einträgt, aber in einer Sprache, die auch Heiden verstehen und damit auch mit sozusagen bei uns zu beginnender Todeserfahrung und Todesvorstellung, Jenseitsvorstellung auch zu tun hat. Herzlich willkommen, Cornelia Seidel. Ein kleiner Applaus ist, glaube ich, ja üblich, oder?
Ja.
Rechts neben ihr sitzt Thomas Seidel. Er ist Thomas A. Seidel. Er ist jahrelang Direktor der Evangelischen Akademie gewesen in Thüringen, davor in anderen Funktionen unterwegs. Zuletzt war er Beauftragter fürs Reformationsjubiläum des Landes Thüringen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Er ist auch Spiritual einer geistlichen Bruderschaft, der Georgsbruderschaft, über die wir vielleicht auch noch ein paar Sätze nachher hören. Herzlich willkommen. Und rechts neben mir sitzt last not least Professor Peter Zimmerling. Und er ist hier an der Theologischen Fakultät für die geistliche Ausbildung auch der Theologinnen und Theologen mit zuständig, ist ja ein Lehrer der Kirche sozusagen und hat sich ganz viele Verdienste erworben, auch gerade die spirituellen und geistlichen Wurzeln des, auch des Protestantismus offenzulegen und hat einen auch viel geschrieben über eben die Erfahrung mit Tod, Umgang mit Tod im Protestantismus. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich selber bin Friedrich Kramer, Direktor der Evangelischen Akademie und wir machen diese Veranstaltung als Evangelische Akademie Sachsen-Anhalts in Wittenberg gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und zwar dem Kirchenbezirk Leipzig. Wir haben hier mal eine kurze Zeit auf der Lesebühne und dachten, wir bringen Ihnen heute mal den Tod ins Haus. Ein wichtiges Thema, der sozusagen ja immer da ist. Man kann sich den Tod nicht aussuchen, der kommt, wann er will. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die extrem viel Kraft dafür aufwendet, ihn nicht zu sehen und ihn zu umgehen. Nichtsdestoweniger leben wir auch hier in einer Region, die mit christlicher getröstetem Sterben, mit christlicher Hoffnung über den Tod hinaus wenig anfangen kann. Umso wichtiger ein Thema, glaube ich, hier in Leipzig darüber zu sprechen. Tod, wo ist dein Stachel? Herr Professor Zimmerling, wie ist das mit Todesfurcht und Lebenslust im Protestantismus?
Das ist ja eine tolle Frage. Da könnte ich ja jetzt wahrscheinlich eine ganze Woche drüber
das
reden.
Das Ganze in 5 bis 10 Minuten höchstens.
Das ist schon schwieriger. Ja, also in Leipzig muss man ja eigentlich immer erst über Johann Sebastian Bach reden. Und ich habe den Eindruck, dass bis heute seine Passionsmusiken so etwas sind wie ein Longseller, Evergreen, was die der Trost im Sterben betrifft. Ich musste in den letzten Jahren am Karfreitag häufiger den Universitätsgottesdienst halten und war schon ziemlich erschüttert, dass auch meine Fangemeinde da recht dünn nur da war. Aber ich gehe dann nachmittags zur Passion, Matthäus-Passion oder die Johannes-Passion in der Nikolaikirche, wird abwechselnd jedes Jahr aufgeführt und da war es ziemlich voll. Und das heißt offensichtlich, dass Menschen doch ein Bedürfnis danach haben, sich mit dem Tod irgendwie zu beschäftigen. Sonst würden sie da ja gar nicht hingehen. und dass sie die Musik und ich denke doch auch irgendwie die Texte, die Johann Sebastian Bach da vertont hat und wahrscheinlich vor allem die Choräle von Paul Gerhardt, Haupt voll Blut und Wunden, ist natürlich der entscheidende Choral im Hinblick auf protestantischen Umgang mit Tod, dass sie sich da schon irgendwie auch einstellen auf ihren eigenen Tod. Vielleicht nicht so bewusst, aber unterschwellig irgendwie. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Matthias Claudius hat ja auf seinem Sterbebett zu seinem Schwiegersohn Friedrich Perthes in Hamburg gesagt, jetzt ist die Stunde gekommen, auf die ich mich mein ganzes Leben lang vorbereitet habe. Ausgerechnet Matthias Claudius, der doch so fröhlich eigentlich ist und so schöne Gedichte auch gemacht hat. Und ich denke, dass unausgesprochen der Karfreitag, die Passionen hier in Leipzig für viele Menschen eine Möglichkeit sind, sich auf den Tod einzustellen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, 200 Meter entfernt, indem man in den Parsifal geht. Also Wagnerianer, ich gehöre auch ein bisschen dazu, aber ich entscheide mich dann doch für die Johannespassion oder Matthäuspassion. Aber es gibt auf der anderen Seite eben viele Menschen, die über den Parsifal, in dem sie jedes Jahr dahin gehen, sich auch letztlich mit Erlösung und Tod beschäftigen. Also ich würde sagen, es ist weiterhin in unserer Gesellschaft ein Thema, deswegen wird das Buch, glaube ich, auch ganz gut verkauft, auch wenn sozusagen das nicht mehr so explizit geschieht wie früher.
Nun haben wir ja in der christlichen Tradition zu Beginn eine sehr große Lebenslust, also über keine Angst vom Tod, könnte man sagen, fast schon eine Todessehnsucht ja teilweise. Es gibt ja Mitteilungen der frühen Bischöfe, die sagen, man soll nicht ins Martyrium gehen, sondern noch ein bisschen leben bleiben, also nicht gleich in den Himmel. Also da scheint ja doch sozusagen gar keine Angst vom Tod da gewesen zu sein. Es scheint ja auch eine Kraft gewesen zu sein am Anfang des Christentums, dass man dem Tod sich gestellt hat, aber dass der nicht so ein Schlusswort hatte, sondern eben, wie es schön in Ihrem Buch auch heißt, habe ich an der Stelle gelesen, ein Komma ist sozusagen. Das fand ich ein schönes Bild, der Tod als Komma. Dann haben wir im Protestantismus ja diese Idee des, aus dem Mittelalter herkommt, der Ars Moriendi, also des auch des Sterbenkönnens, der Kunst des Sterbens. Luther selber hat Sterbetexte geschrieben. Sind die heute noch wirksam im Protestantismus? Liest jemand noch seine Anleitung, seinen Sermon zum Sterben, also den er 1519, glaube ich, geschrieben hat? Oder ist das ganz aus der Mode gekommen? Wie ist das bei den Theologinnen und Theologen, die Sie treffen?
Also ich würde erstmal sagen, es ist aus der Mode gekommen. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen diesen Sermon, der übrigens kurz ist, wie Luthers wichtige Schriften ja alle sehr kurz sind.
Und hier drinnen steht.
Das wollte ich gerade sagen. Und die Idee von Ihnen war ja sicher, auf diese Weise diesen Sermon ein bisschen bekannt zu machen wieder. Aber es ist tatsächlich ein kleiner Leitfaden, im 16. Jahrhundert geschrieben, für Menschen des 16. Jahrhunderts, sich auf den eigenen Tod vorzubereiten. Denn Luther war auch der Meinung, man muss das möglichst dann tun, wenn man noch nicht krank ist und der Tod noch nicht unmittelbar bevorsteht. Sehr kluger Gedanke, finde ich. Und aber er ist mehr oder weniger unbekannt. Was ich aber beobachte, jetzt bei Studierenden, zukünftigen Pfarrerinnen, Pfarrern, dass sie dieses Thema aufgreifen. Aber das hat einen ganz schlichten Grund. Sie sind irgendwie in der Palliativbewegung engagiert. Also aus innerem Interesse leisten sie Stunden ab in bestimmten Hospizeinrichtungen hier in Leipzig. Aber dann eben auch, fragen Sie, was hat denn die christliche Tradition für Möglichkeiten, mit dem Tod umzugehen oder ein menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen? Und ich lese Luthers Schrift ja so, dass er Menschen ein möglichst angstfreies, mit unseren Worten heute gesagt, menschenwürdiges Sterben ermöglichen will. Und Luther sagt ja, man soll sich mit den Schrecken des Todes auseinandersetzen, bevor man stirbt. Also nicht etwa in den Stunden oder Tagen oder Wochen, wenn der Tod unmittelbar vor Augen steht. Dann ist es fast zu spät, sagt er sogar. Man muss das tun, wenn es einem gut geht. Dann kann man sich diesen Schrecken des Todes auch aussetzen und sich vorbereiten auf diese schweren Stunden. Also wir wollen, dass Menschen sozusagen sich das ein Stück weit zu eigen machen.
Ja, vielen Dank. Frau Seidel, ich wollte Sie gerne fragen, Sie sind als Beerdigungsrednerin unterwegs und haben viel auch mit Menschen zu tun, die seit schon Generationen, teilweise 2, 3, 4 Generationen mit der christlichen Hoffnung, mit dem, was da erzählt wird, gar nichts mehr anfangen können, die oft gar keine Vorstellung mehr von dem haben, was Gott ist. Gott vergessen finde ich immer einen ganz guten Ausdruck, also gar keine Ablehnung, gar kein grundsätzlich atheistisches Motiv, sondern einfach ist nicht mehr Thema. Im Tod betrifft sie Leute dann doch irgendwie. Irgendwie gibt's ja dann, tauchen dann doch Fragen auf. Wie erleben Sie das? Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, aber also es gibt einen Aufsatz von Frau Seidel im Buch.
Also ich erlebe das in den Gesprächen auch oft so, dass Gott kein Thema ist. Ich frage nicht selten, was Tod für Sie bedeutet in den vorbereitenden Gesprächen. Und dann werden die Leute ein bisschen misstrauisch und fragen, wo kommen Sie denn her? Wieso stellen Sie solche Fragen? Dann sage ich, dass ich also Christ bin und ohne Christsein diese Arbeit gar nicht tun könnte, dass mir die dann zu schwer wäre zu tragen. Und dann kriege ich immer ein sehr ernstes und verständiges Nicken. Ja, das können wir uns auch vorstellen. Und ich biete im Grunde in jeder Trauerrede ein Bild an. Was kommt danach? Ich rede da nicht von Gott, aber ich rede vom Himmel. Ich rede von einem Übergang. Also es ist nicht ganz zu Ende. Ein katholischer Seelsorger fragte mich einmal, ich fragte ihn, warum vermitteln Sie mich denn immer in Ihrem Seniorenheim? Und da sagt er, weil bei Ihnen die Toten nicht gegen eine Wand laufen. Und ich habe das Gefühl, selbst der ausdrücklichste Atheist, der das im Vorgespräch so deutlich gemacht hat, wehrt sich gegen ein Bild während der Trauerfeier nicht. Also ich habe noch keine Beschwerde gehört, dass anschließend jemand kam und gesagt hat, na, Sie haben ja hier ein Zeug erzählt, das gibt's gar nicht. Nein, diese Bilder, die ich anbiete, werden gerne aufgenommen in dieser Stunde, die ja für die meisten sehr schwer ist.
Und was für Vorstellungen haben die Menschen, die jetzt keine christliche Vorstellung haben? Wobei, den Christen geht es ja auch bunt durcheinander, was die Jenseitsvorstellung anbelangt. Aber was haben die Leute dann für Vorstellungen oder was sagen die, was sie sich vorstellen? Einfach, es ist vorbei, ist aus?
Ja, es gibt viele, die sagen, es ist vorbei und aus. Dann gibt es aber immer die Einschränkung, ja, im Herzen bleiben die Menschen. Also das Herzensbild wird dann doch aufgenommen, jenseits von biologischen Herzfunktionen.
Das fällt ja auch bei so Anzeigen immer auf. Unvergessen steht da immer, ja. Und man fragt sich, ja, wer wird das tun?
Ja? Und also die jungen Leute, die haben dann schon auch mal so allumfassende religiöse Vorstellungen von Wiedergeburt und so weiter, das gibt es auch. Und also das Himmelsbild ist auch in säkularen Umfeld ein starkes eigentlich. Also wenn kleinen Kindern erklärt wird, wo ist denn jetzt der Opa oder die Oma, dann hat man ihnen schon erklärt, dass sie im Himmel sind. Wie auch immer diese Vorstellung dann gedeutet wird, aber das kursiert auch bei Menschen, die mit Religion eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Dann haben wir ja im Neuen Testament und auch in der christlichen Hoffnung zwei Vorstellungen, die nicht ganz zusammenpassen. Die eine ist ja die, dass es am Ende der Tage eine Auferstehung gibt, bis dahin alle tot sind. Und die andere ist ja eine, dass man sozusagen durch die Verbindung mit Christus eigentlich, es ist keine Trennung geben kann. Also eigentlich auch man sagen kann, es ist jemand gleich bei Gott. Also wie lösen Sie das in Ihren Ansprachen?
Da gehe ich nicht drauf ein. Weil ich es ja auch selber nicht wissen kann. Das ist so. Also die zeitliche Dimension lasse ich außen vor, wann immer das Himmelsgeschehen stattfinden wird.
Für den, der tot ist, ist es auch egal, ob es am Ende eine Auferstehung gibt oder irgendwie. Ich meine, wenn er aufersteht, ist es ja dann, aber das ist für die Lebenden ja immer eine Frage, wie stellt man sich das vor? Ja. Ganz herzlichen Dank. Thomas Seidel, du bist Herausgeber mit dieses Buches und hast mit Ulrich Schacht zusammen das herausgegeben. Du hast darin einen Aufsatz geschrieben, auch ein Essay geschrieben über Goethe, taucht da drin auf. Ich fand das ganz spannend, weil Goethe war ja ein Todhasser. Und so wird es jedenfalls, habe ich das verstanden. wirkt das stark nach? Also ist er auch sozusagen als einer der geistigen Heroen, auf die sich viele beziehen, spielt das da eine Rolle, seinen Umgang mit dem Tod, seine Vorstellung mit dem Tod, also auch dieses Wegdrücken des Todes, oder ist, wie würdest du das beschreiben?
Also im Mittelpunkt dieses kleinen Textes zu Goethe steht eine Episode, dass Goethe den Totenschädel seines Freundes Friedrich Schiller betrachtet, um herauszufinden, ob es der echte ist. Hat damals in der Gartenlaube bei einem führenden sozusagen kulturellen Magazin der Zeit gestanden und stellt Goethe dar als einen, der quasi so ganz abgeklärt und keinerlei Angst vor dem Tod hat und der sich sozusagen da naturforschend da dem Tod ins kühle Auge blickt sozusagen. Wenn man aber genauer hinschaut und diejenigen, die Goethes Biografie kennen oder manches gelesen haben darüber, wissen das auch, dass er eine unglaubliche Angst vor dem Tod hatte und auch vor allem eine unglaubliche Angst, mit dem Tod zu begegnen. Er war weder bei der Beerdigung seiner Mutter, er war nicht bei der Beerdigung seines Freundes Karl August. Er war sozusagen, also ist er diesen Situationen, ist er immer ausgewichen, auch bei der Beerdigung seiner eigenen Frau Christiane war er nicht dabei. Ich glaube, er war auch so sensibel, dass er sich dem sozusagen nicht aussetzen wollte. Er hat mal gesagt, er könnte auch kein Drama schreiben, das würde er keine Tragödie schreiben, das würde ihn zerreißen. Also er hat aus dieser Angst, die er selber hatte, doch, wenn man so ein erstaunliches Werk geschaffen, das ist das eine. Aber er hat natürlich auch eine spezifische Art des Nicht-Umgangs mit dem Tod in die Kunstreligion des Bürgertums eingebracht. Und also so wie es für das Christentum gilt, also noch eine ziemlich harte und radikale Auseinandersetzung auch mit dem leiblichen Tod, die Luther ja kennt und viele andere. Das wird nicht weggeschummelt, ist nicht wie bei den Römern, Schlaf ist Bruder und dann so, das wird verdrängt, sondern die Macht des Todes, die Infragestellung des Einzelnen, meines eigenen Lebens durch den Tod wird durchaus christlich wahrgenommen. Da ist Goethe sozusagen auch so ein bisschen, geht da ein bisschen drüber weg und insofern ist das etwas, was dann im Bürgertum auch als so eine Art, man könnte ein bisschen despektierlich sagen, so eine Selbstoptimierung Strategie daraus gelesen wurde und womit dieser kleine Artikel endet, ist dann ein Text eines unter Historikern sehr bekannten Goetheaners, nämlich Friedrich Meinecke, einer der Großen der Geschichtsforschung, der nach dem Zweiten Weltkrieg ein Büchlein verfasst hat, das heißt Die deutsche Katastrophe. Und er stellt die damals und auch heute natürlich eine relevante Frage, wie konnte es zu diesen Verbrechen kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass im deutschen Namen auch sozusagen die Juden ermordet wurden, dieser Krieg vom Zaun gebrochen wurde und so weiter. Und dann ist die Antwort von dem Goetheaner und dem sozusagen Anhänger einer Kunstreligion oder man könnte sagen einen Kulturprotestanten auch, man müsse kleine Goethe-Gemeinden gründen und Goethe lesen. Also will damit sagen, eine Auseinandersetzung in einer radikal christlichen Weise ist auch für diesen hochgebildeten Historiker nach 45 kaum vorstellbar. Und ich glaube, das ist ein Problem, das er bis heute zu beobachten ist. Du hast es eingangs gesagt, wir haben ja die Gleichzeitigkeit von Todesverdrängung und Todesvermarktung heute, ne? Also einerseits wird es weggeschoben, andererseits im Fernsehen, im Film, im Kino sozusagen, alles ist voller Tod, ja. Und in dieser Unübersichtlichkeit und dieser, ja, auch in dieser paradoxen Situation, seine eigene Vorstellung von Tod zu finden und von Vorbereitung auf das Sterben ist schwierig. Und wenn ich vielleicht noch einen anfügen darf, was für mich oder für uns als Georgsbruderschaft dahinter stand, uns in der Tagung diesem Thema zu widmen und daraus dann ein Buch zu machen, ist es mein Erlebnis in Neudietendorf, in einer herrnhutischen Siedlung, dort mitzuerleben, wie ein Herrnhuter bestattet wurde. Der Bruder Schulze hieß er, glaube ich. Und Bruder Schulze gehört eben zu den Herrnhutern, die tatsächlich in der Tradition Zinzendorfs sich ein ganzes Leben lang mit dem Tod beschäftigt haben, spätestens dann, wenn sie ab und an in ihrem Tagebuch, in ihrem Diarium geschrieben haben. Und sie wussten das sozusagen, dass aus diesem Buch auch am Grab gelesen werden wird. Und das habe ich sozusagen erlebt und gemerkt. Ich habe keine so heitere Trauerfeier erlebt und eine Beerdigung wie diese. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber die Leute haben mit Tränen in den Augen vor Trauer und vor Freude die Choräle gesungen und die Worte des verstorbenen Bruder Schulze gelauscht. Und das war für mich so ein Moment zu sagen, dem widmen wir uns mal in einer Tagung und daraus versuchen wir ein Buch zu machen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist ja ein Gesang, den der Paulus anstimmt, weil er sozusagen weiß, dass ihn nichts von Christus trennen kann. Das hören wir jetzt nochmal musikalisch von unserem Quartett, dem Quartett des Musica Viva e.V. aus Leipzig. Jesus bleibet meine Freude. Ich lade Sie drei jetzt ein, von einem Todeserlebnis zu berichten, was für Sie ein Ausdruck von getröstetem Sterben ist, in christlicher Hoffnung. Ich fange selber an, da können Sie noch kurz überlegen, weil das ist nicht verabredet. Aber es geht ja auch mal darum, was zu erzählen, dass man vielleicht einen Geschmack davon kriegt, was das heißen kann, getröstet zu sterben. Für mich ist mein Großvater ein Beispiel davon. Er ist relativ alt geworden und lag auf dem Sterbebett und konnte nicht sterben, weil er ein starkes Herz hatte, war aber bereit zum Sterben. Und er gehörte zur Brüdergemeine und hat die ganze Zeit Choräle gesummt. Man konnte ihn gar nicht mehr ansprechen, aber wenn man näher rantrat, hörte man Musik. Und das fand ich irgendwie, es hat mich so angerührt, rührt mich auch jetzt wieder an, weil ich dachte, das genau so ist es, sich rüber singen.
Ja, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Erst ein Erlebnis, also ein theologisches Erlebnis, der ist heute fast vergessen. Paul Schütz ist einer der großen, wie ich finde, evangelischen Theologen des letzten Jahrhunderts, war Hauptpastor an St. Jakobi in Hamburg, wo nur noch der Turm heute steht. Und er beschreibt in seinem wichtigsten Buch, Warum ich noch ein Christ bin, wie er selber durch das Sterben von anderen Menschen wieder Zutrauen gefasst hat zur Wahrheit des christlichen Glaubens. Und zwar behauptet er, er hätte auf dem Antlitz seiner sterbenden Bauern, die er dann beerdigen musste, wie wir in Hessen sagen, begraben musste, dass er da den auferstandenen Christus gesehen hätte. Also auf dem zerfurchten Gesicht dieser Bauern. Das war in der Nähe von Marburg. Das waren oft Hugenottenabkömmlinge. Und er hat also auf diesem verwitterten Gesicht irgendwie ein Leuchten des auferstandenen Christus gesehen. Und das hat ihn sozusagen als Pfarrer, wohlgemerkt, wieder überzeugt von der Wahrheit des christlichen Glaubens. Fand ich interessant. Diese Geschichte erzähle ich auch in der Vorlesung gelegentlich. Ja, ein eigenes Erlebnis hatte ich, das ist jetzt etwas persönlicher. Mein Vater ist in hohem Alter gestorben, ganz im Frieden. Ich war aber nicht im Frieden mit seinem Sterben, also dass er nicht mehr da war. Wir hatten eine recht enge Beziehung. Und jetzt habe ich mich ja schon Jahrzehnte mit diesen christlichen Auferstehungstexten beschäftigt. Und eigentlich müsste man ja erwarten, dass ein Theologe dann irgendwie mit diesen Texten auch etwas anfangen kann, getröstet ist. Aber es war nichts. Also ich konnte einfach das nicht glauben, dass er sozusagen im Himmel ist. Und dann hat es sich so gefügt, dass ich einige Monate später bei einer Reise in Herrnhut war und dort das Osterfest mitgefeiert habe. Und in der Herrnhuter Brüdergemeine ist es ja so, dass am Ostermorgen auf dem Gottesacker, wie die Herrnhuter sagen, also nicht auf dem Friedhof, sondern auf dem Gottesacker, werden die Namen der Verstorbenen aus den letzten 12 Monaten verlesen. Also nicht am Totensonntag, sondern am Ostermorgen. Und das ist, wenn die Dramaturgie der Natur mitmacht, so, dass in dem Moment man vom Kirchensaal auf den Gottesacker ankommt, wenn die Sonne aufgeht. Und dann gibt es noch 2 Posaunenchöre, die dann da spielen, schöne Auferstehungschoräle. Und in diesem Jahr hat das funktioniert. Also als wir da oben ankamen, ging die Sonne auf. Man hat einen wunderbaren Blick nach Niederschlesien gehabt, wo meine Familie herstammt. Und dann wurden die Namen der Verstorbenen verlesen. Natürlich irgendwie mit dem Hintergedanken, dass sie jetzt sehen, schauen, was sie geglaubt haben. Und das hat plötzlich bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie das wieder fassen konnte.
Mir ist zuerst das Beispiel eingefallen, was hier auch beschrieben ist im Buch. Es kommt hin und wieder vor, dass ich auch zu Trauerfeiern gerufen werde und Christen beerdigen soll. Die Hintergründe lassen wir jetzt beiseite, da stimmte der Pfarrer nicht oder der Bezug zur Kirche oder wie auch immer. Es ist eine Geschichte von Roberto drin, der nicht alt geworden ist, der nicht krank war. Ein ganz einfacher junger Mann, hat, glaube ich, Lagerist oder irgendwas gelernt. Und wie man das so tut in der Pubertät, unterhält man sich mit seinen Freunden übers Sterben. Das ist so. Und der hat mit 17, 18 gesagt, wenn ich mal sterbe, sollt ihr alle in Weiß kommen. Weil der Tod ist für mich nicht das Letzte, da geht es weiter. Und es gibt zahlreiche Aufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen von ihm, wo er Sprüche gesammelt hat, die ihm wichtig waren. Also auch zu Jesus und zur Kreuzigung, das sah aus wie Konfirmandennotizen. Also ganz berührende Zitate. Und dieser junge Mann ist unverschuldet mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Und alle seine Freunde kamen in Weiß. Das ist ein modernes Beispiel, wie man, ja, wie heute auch das verstanden werden kann von jungen Menschen. Und vielleicht noch ein Beispiel von einem Nichtchristen, einem ausdrücklichen Nichtchristen, was auch hier drin zu finden ist. In dessen Familie war ich schon mehrfach, habe die Eltern beerdigt und auch den Bruder. Der rief mich eines Tages an und sagte, Frau Seidel, ich bin schwer krank. Ich möchte aber meine Rede selber schreiben. Können Sie die halten? Und ich habe ihn dann noch einmal besucht und mich mit ihm unterhalten. Und er ist christlich nicht sozialisiert gewesen, aber für mich doch in diesem Sinne verstorben. Und das war eine Trauerfeier, wo gelacht und geweint wurde, weil genau das passierte, was in der Herrnhutschen Tradition auch passiert. Er hat seine Geschichte aufgeschrieben. Und er hat in seiner Hilflosigkeit, weil er kein christliches Bild hatte, etwas gesucht, was für ihn stimmte. Ein Weitergehen nach dem Tod. Ich finde das merkwürdig, aber für ihn war es stimmig. Also heutzutage suchen offensichtlich Menschen neue Formen, neue Sprachweisen, um die Ewigkeit zu beschreiben. Das waren sehr eindrückliche Beispiele.
Ja, wohl dem Mann und wohl der Frau, der in seinem Leben jemanden hat, der ihn auf dem Weg sozusagen das Tod und was damit zusammenhängt zu verstehen, begleitet. Ich hoffe, dass Sie so jemanden aus Ihrer Umfeld kennen. Mir sind zwei eingefallen, es gibt noch mehr, aber das eine war meine Urgroßmutter, ähnlich wie dein Großvater, die eigentlich nicht durch besondere Frömmigkeit auffiel, aber die eben mindestens mit diesen Liedern aufgewachsen ist und die dann, als sie ganz schwer krank war, war auch schon hochbetagt, über 90, hat sie diese Gesangbuchlieder gelesen und wenn wir sie besucht haben, sie konnte mit Brille und mit der Lupe, hat sie dann noch in dem Gesangbuch gelesen und das hat ihr große Kraft gegeben. Und der zweite Mensch, der mir einfiel auf deine Frage hin, ist mein eigener Vater gewesen, der mit 66 Jahren starb, also nicht wie Udo Jürgens sagt, mit 66 fängt das Leben an, sondern er starb doch ziemlich überraschend für uns alle an einem Hirnschlag. Und ich hatte die Aufgabe von meiner Mutter bekommen, dann die Beerdigung zu machen, was ich zunächst abgelehnt habe, aber dann mit einem Amtsbruder zusammen, der mir zur Seite stand und ich sag, wenn ich nicht reden kann, dann musst du das übernehmen, habe ich die Trauerfeier gemacht. Was ich aber bei der Gelegenheit eben erfahren habe, indem ich diesen Trauerprozess in der Woche zuvor quasi durchlebt habe, auch unter Schmerzen, sind mir auch Bilder der Auferstehungshoffnung zugewachsen, die ich bis dato so gar nicht kannte. So wie Martin Luther auch sagt, wir müssen den Christus sozusagen wie ein Bild in unser Herz einbilden sozusagen. Und in diesem Trauerprozess ist mir das passiert und ich kann jetzt sagen und konnte auch in der Trauerpredigt sagen, dass mein Vater mir von Gott als ein Trauerbegleiter, wenn man so will, geschenkt wurde. Und dafür bin ich meinem Vater und dem lieben Gott bis heute dankbar.
Ganz herzlichen Dank. Wir hören Händel von unserem Quartett. Quartett des Musica Viva e.V. aus Leipzig. Das sind übrigens alles Laien, ja, die hier für Sie so schön spielen. Es ist nicht eine heimliche Abordnung der Staatskapelle oder des Gewandhauses, aber begnadete Musiker. Der Tod, ja, der meine, wird im Buch zitiert, Heidegger. Sterben muss jeder alleine. Man kann das nicht gemeinsam tun, sollte man nicht. Es gibt Situationen, wo das geschieht, im Krieg oder anderswo oder bei Selbstmordattentaten. Das ist aber kein guter Weg zu sterben. Sterben muss jeder alleine und man muss sich auch vorbereiten. Und vorbereiten kann man es besser gemeinsam. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, weil wenn man ganz allein mit seinen Todesfurcht ist, ist es schwierig, auch andere Wege zu sehen. Und Sie haben vorhin schön erzählt, die Musik ist so ein gemeinsamer Vorbereiter Kultur. Übrigens haben wir in Halle, hat die Marktgemeinde und der Kantor Irene Perrot auf diese Erfahrung, man kommt karfreitags zur Todesstunde, es sind 50 Leute da und um 17 Uhr kommen 500 zur Passion, damit reagiert, dass sie die Heimholung Bachs in den Gottesdienst arrangiert haben. Und es findet jetzt um 15 Uhr die Johannespassion ohne Eintritt statt. Und das ist total eindrücklich. Es gilt auch für das Weihnachtsoratorium, machen die dort genauso. Und die Kollekte deckt die Kosten. Und es kann auch jemand kommen, der kein Geld hat. Und wenn dann alle aufstehen und das Vaterunser sprechen, merkt man plötzlich, ein Karfreitag kann auch anders sein und nicht trostlos. Das Heimholung finde ich dann einen schönen Begriff, also eine schöne Idee, die man vielleicht auch in Leipzig aufnehmen könnte. Gemeinsam sich aufs Sterben vorbereiten, gemeinsam darüber reden, gemeinsame Dinge dazu tun. Ihr habt als Bruderschaft das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, für euch als Bruderschaft. Kannst du drei Sätze mal zu dieser Georgsbruderschaft sagen? Im Buch kann man dazu einiges finden, gibt es eine kleine Geschichte, sehr wechselvoll, habe ich verstanden, also entstanden sozusagen zu DDR-Zeiten noch mit man kann sagen, DDR-Exilanten, würde man das so sagen können? Du gehörst ja nicht zu den Brüdern der ersten Stunde, bist aber heute ein Spiritual.
Nein, ich bin ein Spätberufener. Nein, die Bruderschaft, das sind, also wie der Name schon sagt, in der Tat Männer, also keine Frauen dabei, also gibt's ja auch so Gemischte oder so, aber die, in dem Fall ist es eine Bruderschaft. Die Gründergeneration ist in den 70er Jahren zu großen Teilen gehören zu den Menschen, die in der DDR groß geworden sind, sich mit dem Staat überworfen haben und in der Folge dessen im Gefängnis gelandet sind, einige Zeit im Zuchthaus verbracht haben, dann nach dem Westen verkauft wurden. Und die im Westen, wie sie mir erzählten, dann eine doppelte Heimatlosigkeitserfahrung machten. Einerseits, sie waren, sagen wir mal, im Herzen Fans Willy Brandts. Also sie waren sozusagen so die sozialdemokratisch auf der richtigen Seite stehenden und kamen in eine Zeit der friedlichen Koexistenz, Egon Bahr, Annäherung durch Wandel oder Wandel durch Annäherung und waren plötzlich völlig perplex, wie also westdeutsche Sozialdemokraten sich mit den Kommunisten einlassen könnten. Also das hat sie als aus dem Gefängnis Entlassene zutiefst getroffen. Das war die eine Heimatlosigkeit, eine politische. Die andere war, wenn man so will, eine kirchliche. Sie haben damals, also diejenigen, die das so von sich berichten, entweder in Hannover oder Hamburg gelebt und sagten von sich, sie haben dann in den Gemeinden Pfarrer erlebt, die sich eher für den Freiheitskampf in Nicaragua als für ihre aktuelle sozusagen Verfolgungserfahrung interessiert haben. Und das war einer der Hintergründe zu sagen, dann wollen wir nicht aus der Kirche rausgehen und uns gar nicht mehr engagieren, sondern wir werden eine Bruderschaft gründen, die sich stark auf Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer bezieht. Und das war 1987 in Dänemark, wo die gegründet wurde. Und heute ist es Anliegen dieser Bruderschaft, die es eben, wie gesagt, auch immer noch gibt, spezifische theologische, philosophische, existenzielle Fragen aufzugreifen und die zunächst in der Tagung breit zu diskutieren und, wenn es klappt, auch ein Buch draus zu machen. Eines, das wir gemacht haben, heißt Maria Evangelisch, übrigens auch bei der Eva erschienen. Das ist dann kein Paperback, sondern ein richtiges Hardcover-Buch, gibt es inzwischen in der zweiten Auflage, wo wir der Frage nachgegangen sind, was Maria, also die Mutter Gottes, eigentlich für die Evangelischen meint. Was ja zunächst eine Verlustanzeige ist. Maria kommt zwar im Glaubensbekenntnis vor, aber ansonsten eigentlich nur im Krippenspiel. Und da haben wir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen wenig und mal danach geguckt, wie kann also Maria als Gottesmutter, als Werk der Kunst, als Gegenstand auch des Glaubensbekenntnisses lebendig werden. Das ist so ein bisschen kurz das, was die Bruderschaft versucht.
Gibt es in euren Regeln eine Verabredung des gemeinsamen Begleitens im Sterben? Oder wirst du als spiritual gerufen? dazu oder ist das dann doch Sache, die jeder für sich löst sozusagen? Oder gibt es das, weil das ist ja in der klösterlichen Tradition, ihr seid ja kein Klosterorden im Sinne von...
Nein, wir leben nicht an einem Ort, genau. Also wir sind zerstreut sozusagen in Deutschland. Es gibt eine Regionalkonvent Nord um Hamburg-Lübeck herum, eine in Berlin und einen um Erfurt-Weimar herum. Und dort gehört es zum einen zum täglichen, zur täglichen Praxis Pietatis, dass man die Losung liest, dass man ein Bruderschaftsgebet spricht, vielleicht am Abend oder so. Und natürlich kam das auch schon vor, dass ich auch Menschen begleitet habe zum Sterben und auch beerdigt habe. Also Brüder, die dann deutlich sozusagen das Alter erreicht hatten, wo es dann auch so weit war, dass sie heimgerufen wurden. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit meiner pfarramtlichen Tätigkeit kaum eine Gemeinde, wenn man so will, eine Sonderform von Gemeinde erfahren habe, die in so intensiver Weise miteinander auch ringt um die Fragen des Glaubens und auch die Zweifel. Das sollte auch nicht verschwiegen werden. Und ich habe eine sozusagen auch Begleitung eines älteren Bruders vor Augen, der durchaus nicht so easy da gesagt hat, jetzt ist es soweit, sondern der gar nicht sterben wollte und wo dann natürlich auch die Verzweiflung oder die Fragen danach, wie kann Gott jetzt einfach mich da hier mal wegholen, ich bin noch gar nicht so weit, dann auch auf der Tagesordnung stehen, aber gerade, dass man es gemeinsam trägt und auch in der Fürbitte, im gemeinsamen Gebet vor Gott bringt, ist da eine große Hilfe.
Das kommt in dem Buch ja auch vor, die Fürbitte als eine wichtige Form auch der Sterbebegleitung aus der Ferne, das finde ich eine spannende Idee, auch gerade, wenn man verstreut ist. Frau Seidel, Sie haben auch eine Schwesternschaft, ist das dann das Parallel? Nein, das ist eine gemischte Form gegründet. Oder sind dabei?
Nein, die Gruppe der Kollegiaten gibt es schon lange. Das sind Menschen, die zukünftig mal im christlichen Sinne zusammenleben möchten. Und wir treffen uns schon seit 2009 monatlich zu einem Plenum. Da spielen Glaubensthemen eine Rolle. Wir haben auch gleich, also relativ am Anfang, so eine Art Gründungsprior verloren, der schon hochbetagt war, dann plötzlich krank wurde. Auch ein Beispiel vom christlich gesegneten Sterben, der auf dem Sterbebett sagte, wir haben die göttliche...
Dietrich Koller, der war spiritual bei den Schwestern auf dem Schwanberg und wir haben ihn im Krankenhaus dann besucht, das Abendmahl zusammen gefeiert und er war schon so im Wegdämmern, kann man sagen, ne? Aber dann machte er nochmal die Augen auf und sagte, wie geht es uns doch gut, dass wir nicht nur Krankenschwestern und Ärzte haben, sondern eine Pharmacia Eternitatis, eine ewige, sozusagen eine Medizin zur Ewigkeit, wie dieses Abendmahl. Da dachte ich, Mensch, so sterben Heilige. Also.
Ich war dabei, kann es nicht so gut wiedergeben. Ja, aber in dieser Kollegiatsgemeinschaft spielen also diese Themen, Glaubensthemen, eine Rolle. Wir haben uns jetzt für das nächste Plenum nach Ostern das Thema Auferstehung vorgenommen. Mal gucken, wie das so wird. Wir haben unter anderem Literaturideen, Patrick Roth, Maria Magdalena, also am Grab so ein kleines Inselbüchlein, sehr spannend zum Thema Auferstehung, sich umwenden, begegnen. Und natürlich spielt das auch in den Hospizgruppen eine Rolle. Ne? Da wird sich rege ausgetauscht. Wie stelle ich mir mein eigenes Sterben vor? Durch wen möchte ich begleitet werden? Was möchte ich auf keinen Fall? Das gehört auch zur Ausbildung, dass man da sehr achtsam und sensibel miteinander umgeht.
Herr Professor Himmerling, das Schöne an diesem Buch ist ja auch, oder auch an diesem Spruch, Tod, wo ist dein Stachel, ist ja, dass es ein Stück Spott ist. Todesverspottung statt Todesangst. Also so ein Lachen darüber kennen wir ja zu Ostern. Das heißt ja nicht, den Tod nicht ernst zu nehmen, aber doch zu wissen, es gibt eine größere Macht. Also das ist sozusagen, oder ist der Spott, bleibt der anderen doch im Halse stecken? Oder wie machen Sie das in einem Theologiestudium, den Theologinnen und Theologen sozusagen die Lust an der Todesverspottung beizubringen?
Also das fehlt uns ja noch, dass wir im Universitätsgottesdienst den Tod auslachen würden. Das ist aber eine gute Idee, das mal einzuführen. Aber die Tradition ist ja eigentlich abgebrochen. Jedenfalls kenne ich keinen evangelischen Gottesdienst, wo das gemacht würde.
Na, Ostern manchmal noch, oder? Wenn Witz erzählt wird.
ja.
So aber nach dem, die
solange ich in Sachsen bin, habe ich es noch nicht erlebt. Also, aber es ist eine gute Idee. Es, das wäre gut. Also bei Studierenden habe ich den Eindruck, dass sie eigentlich überhaupt in der Vorlesung oder auch im homiletischen Seminar, wenn sie dann am Ewigkeitssonntag, Totensonntag predigen müssen, das erste Mal sich intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Das hängt natürlich damit zusammen, dadurch, dass die Menschen, wir alle hoffentlich sehr lange leben, haben sie im Grunde genommen noch keine praktische Erfahrung mit dem Tod. Also sie kennen gar niemanden, der schon gestorben wäre. Und von daher gesehen ist es erstmal sich ein Herantasten, würde ich sagen, an dieses Phänomen des endgültigen Abschieds. Aber ich beobachte eben, dass niemand das irgendwie verdrängt, sondern alle bereit sind, sich darauf einzulassen. Das ist so jetzt meine Erfahrung. Aber das wäre ja schon die nächste Stufe sozusagen, die Sie da vorschlagen oder fordern, dass man den Tod verspottet, weil Christus ihn sozusagen besiegt hat. Aber ich würde erstmal sagen, muss man ihn mal angucken und irgendwie mit ihm vertraut werden, um das tun zu können.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war die Vorstellung des Buches Tod, wo ist dein Stachel? Unsere drei Diskutanten haben in dem Buch geschrieben, es sind noch viele andere Beiträge da drin. Ein sehr lohnendes Buch, es enthält auch den Sermon von Martin Luther, wie man gut christlich sterben kann. Und es enthält eine kleine Geschichte der Bruderschaft, von der wir gehört haben. Ich kann Ihnen das Buch sehr empfehlen, es ist dort zu kaufen. Und wenn Sie noch Signets wollen oder Unterschriften von diesen bedeutenden Schriftstellern, dann ist das die Chance, dies zu tun. Vielen Dank. Es war eine Veranstaltung des Kirchenkreises Leipzig mit der Evangelischen Akademie in Wittenberg. Und wir hören zum Abschluss ein kleines Todesverspottungslied von Janis.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.